Ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Abend hier zu unserer Versammlung und ich möchte auch diese Stunde im Namen unseres Herrn Jesus Christus beginnen zur Ehre Gottes des Vaters. Es ist ja so jetzt draußen, das Gewitter ist eine sehr gute Abkühlung und den Donner können wir nicht abstellen, aber der Johannes hat musikalisch versucht, euch hier leise zu bringen, aber es hat nicht ganz funktioniert, es hat ein bisschen gedauert. Das macht aber nichts. Wir werden dann auch zwischendurch mal ein Lied singen. Ich denke an gestern Abend. Die Luft wird ja mit der Zeit verbraucht werden. Deswegen haben wir eine Pause eingeplant, wo wir uns dann vielleicht auch mal kurz erheben und ein Lied singen werden. Also von daher wird es, ja, die Fenster machen wir natürlich dann auch auf. Also von daher denke ich, wird es dann auch mit der Konzentration etwas besser werden wie gestern. Das Thema heute Abend wird sein, und zwar ein erster Teil, Verheißung von Segen, Gericht und völliger Errettung ganz Israels. Das ist das erste Thema oder ein erster Block von 5 Teilen. Diesen Vortrag oder diese Vortragsreihe wird uns der Albrecht halten. 3, hast du es gekürzt?
3 Teile.
Weil 2 sind was anderes.
Gut. Also 3 Teile und die anderen beiden ist ein anderes Thema. Und dieser Teil oder diese 3 Teile, die sich mit dem Volk Israel beschäftigen, ist für mich immer so eine Frage, dieses Thema, gerade wenn es um Israel geht. Ist es jetzt für mich gerade dran, muss ich das wissen, ist ja oft auch die Frage, wenn es um Themen geht, die jetzt nicht direkt etwas mit mir ganz persönlich in meinem Alltag, in meiner ganz normalen Glaubensleben zu tun hat. Und wir haben auch in den vergangenen Vorträgen oft gehört oder beziehungsweise gehört, dass die Dinge, die geschehen sind, eben gerade mit dem Volk Israel uns als Vorbild gegeben sind, damit wir an diesen Dingen etwas lernen können. Eine weitere Antwort ist für mich die, dass Gott uns in diese Offenbarungen hineinführen möchte. Auch was die Sachen und die Zusammenhänge mit seinem Volk Israel betreffen. Denn wen informiert oder wem offenbart sich denn Gott? Auch über die Zusammenhänge mit seinem Volk. Seinem Volk selbst offenbart er sich heute nicht. Zumindest nicht seinem Volksganzen. Wer bleibt denn dann noch übrig? Den Nationen offenbart er sich auch nicht. Der Gemeinde offenbart er sich auch über die Dinge, die sein Volk betreffen, Israel. Und deshalb ist es ein Geschenk, dass Gott uns auch diese Dinge mitteilen möchte, zu einem ganz bestimmten Zweck. Und es ist auch immer so, dass wir vom Ziel her denken sollen. Und auch in diesem Zusammenhang ist mir das wichtig geworden, dass wir auch diese Zusammenhänge vom Ziel her betrachten. Denn das, was wir vom Ziel her betrachten, wirkt sich aus in unser praktisches Leben heute. Und damit wird es ganz aktuell. Jemand, der sich auf einen Beruf vorbereitet, der ein Studium absolviert, der hat das Ziel vor Augen, dieses Studium abzuschließen und diesen Beruf auszuüben. Also es wird keiner sich mit Motivation und Mühe in irgendein Studium stürzen, wenn er am Ende sowieso keine Lust hat, diesen Beruf auszuüben. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel will sich jeder mit dem, was er sich beschäftigt, auch am Ende einmal eben ausüben wollen. Und so denke ich, sind auch die Zusammenhänge, die mit diesem Volk zusammenhängen, für uns ganz aktuell, weil sie uns in unserem Denken und auch in unserer Verwandlung beeinflussen und auch richtungsweisend prägen. Denn wenn wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden sollen, dann ist Israel ein ganz entscheidender Teil davon. Deshalb freue ich mich auch auf diese Vorträge und auch auf den Abend eben heute. Jetzt singen wir ein Lied zusammen, und zwar das Lied 417. Wir singen alle Strophen, Lied 417. Ich möchte beten mit uns. Lieber Vater, ich möchte jetzt danken für diesen schönen Tag, den wir erleben durften in deiner Natur. Draußen hier in diesem Fleck hier in Neudorf, dass wir die Versammlungen halten dürfen, diese Freizeit hier, diese Gemeinschaft haben dürfen unter deinem Wort. Ich möchte danken, dass du uns zusammenbringst aus vielerlei Örtern, unterschiedlich, und wir sehen uns hier oft nur einmal im Jahr. Ich möchte dir danken, dass wir zubereitet, zugerüstet, gestärkt und auferbaut werden, dass du uns dein Wort ins Herz gibst und dass du es lebendig machst, dass du es groß machst, groß werden lässt. Lieber Vater, ich bitte dich auch, dass du es segnest, wenn wir zurückfahren, wenn wir wieder in der Bedrängnis stehen des Alltags, in dem die Gewohnheiten uns so oft wegreißen wollen. Ich möchte jetzt auch danken für die Frische und die Abkühlung heute Abend. Ich danke dir, dass du mitten unter uns und in uns lebendig bist, dass du uns dein Wort aufschließt, und dazu bitte ich dich, dass du uns ruhig machst und die Dinge auf die Seite räumst, die uns blockieren und behindern. Segne den Albrecht, rüste du ihn aus mit deiner Vollmacht, schenk ihm Freudigkeit, ein Diener deines Wortes zu sein. Und so bitte ich dich jetzt um deinen Segen, auch um den Segen für die Kinder, die in den einzelnen Zimmern sind, dass sie auch zur Ruhe kommen, ja, und dass sie auch das, was sie in der Sonntagsschule vormittags oft auch hören, dass sie das in ihren Herzen behalten und auch mitnehmen dürfen. Hab Dank dafür. Amen. Ich lese aus Jeremia 4 die ersten beiden Verse. Jeremia 4. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, zu mir umkehrst, und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht entfernst, dann brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, dann werden die Nationen sich in ihm segnen und sich in ihm rühmen. Darf ich dich bitten?
Liebe Geschwister, ich freue mich von Herzen, dass wir jetzt wieder miteinander unter das Wort unseres großen Gottes und Vaters treten dürfen. Und er möchte unsere Herzen weit machen, ja, so wie jetzt die Natur den Regen aufnimmt, ja, denn so vergleicht ja unser Gott sein Wort in Jesaja 55, wie der Regen von der Erde herabfällt. Also wird mein Wort sein, und es wird nicht leer zurückkehren, und es wird ausrichten, wozu ich es gesandt habe. So lesen wir dort. In den ersten 10 Versen rum kommt es geschrieben. Und wie unser Bruder Rainer am Anfang schon gesagt hat, wenn wir als Gotteskinder heranwachsen, dann werden wir irgendwann mündig. Und das Mündigsein, das zeichnet sich ja dann dadurch aus, dass wir über unseren Tellerrand hinaus sehen, lernen. Und das gehört mit zum Erwachsensein. Und zum Erwachsensein gehört, dass wir in die Fülle der Gedanken unseres Gottes eindringen, die er uns in seinem Wort niedergelegt hat. Und zwar nicht nur die, die uns ganz direkt betreffen, eben das Evangelium der Gnade Gottes, das Paulus anvertraut ist, sondern dass wir uns eben mit dem gesamten All beschäftigen, mit dem, was er damit vorhat. Und natürlich eben auch mit Israel, seinem erstgeborenen Sohn, dem Volk, das er für sich erwählt hat als Nation. Und so hatten wir letztes Jahr mit diesem großen Thema begonnen, mit dem Weg Gottes mit seinem 12-stämmigen Volk Israel. Und wir hatten letztes Jahr einige Dinge schon behandelt, und ich möchte jetzt einfach nahtlos weitermachen. Und das Lied, das wir heute Abend gesungen hatten, eben, da habe ich auch so meine Nöte gehabt mit den Noten, ja. Und so hat unser Gott doch auch manche Nöte mit uns, bis wir bis der Christus in uns gestaltet ist. Ja, und so hat er auch, leidet er mit seinem Volke, bis es zu seiner Bestimmung herangeführt ist, von der wir ja auch heute Morgen unter anderem durch den Dienst unseres Bruders Daniel gehört haben. Und so möchte ich jetzt einfach in 12 Punkten einmal zusammenfassen, was wir das letzte Jahr behandelt haben. Vorne draus, ich werde um der Geschwister willen, die jetzt eben nicht da waren, einfach verschiedene Bibelstellen schlicht aufzählen. Wer will, kann die mitschreiben oder man kann sie dann nachher zu Hause nachlesen, um das, was letztes Jahr dran war, zu verinnerlichen. Und ein Teil der Prinzipien werden wir dann durch das Folgende noch vertiefen. Erstens, Gott wählt immer wenige dazu aus, um den vielen Nicht-Erwählten zu dienen und sie durch die Erwählten zu segnen. Das ist ein Prinzip unseres Gottes. Abraham ist das Paradebeispiel, 1. Mose 12 und 15 möchte ich dazu nennen. Zweitens, Gottes Heilshandeln an seinem Volk als Nation geht dem Heilshandeln an den Nationen als ganze Völker durch sein zwölfstämmiges Volk voraus. 5. Mose 32, 43, dann die Stelle, die wir eben als Motto für alle und die Dienste über Israel in dieser Woche gesetzt haben, Jeremia 4, 1 und 2. Dann etwa Psalm 72 oder Hesekiel 16, dieses dunkel klingende Kapitel am Anfang und der herrliche Ausgang. Ja. Du wirst beschämt werden, wenn ich dir alles vergebe, sagt Gott über sein Volk. Dort in den letzten Versen 60 bis 64. Dann natürlich Römer 11, 11 folgende, hat unser Bruder Daniel heute Morgen darauf hingewiesen. Drittens, Segen von Gott bedeutet nicht, dass der Gesegnete auf den Wegen Gottes wandelt und dass der Herr diese Wege etwa für gut hält. Beispiel Ismael. Er ist ein Gesegneter Jehovas. 12 Fürsten wird er zeugen, wird der Hagar in der Wüste gesagt. 1. Mose 16, 11 und folgende, dann 17, 20 bis 22. Daher viertens, äußere Segnung bedeutet nicht automatisch, dass man zur Verheißungslinie gehört. Bedeutet es überhaupt nicht. Ja? Denn Gott lässt zum Beispiel regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja? Ist es nicht ein Segen, dass wir jetzt eine Abkühlung haben? Ja? Da sind alle Neudorfer betroffen, alle, die der Regen trifft heute Abend. Aber die sind deshalb noch lange nicht Verheißungsträger Gottes. Ja? Und gehört zur Verheißungslinie. Fünftens, der Herr macht die unmittelbare Einlösung oder die Erfüllung einer Verheißung oder deren Weitergabe an die nächste Generation oder auch die Auswirkung seines Segens durchaus vom Verhalten eines Verheißungs- oder Segensträger ihm gegenüber abhängig. Das heißt, Segen kann Gott aussetzen. Ja, wenn wir unter seiner Führung weglaufen, ja, dann muss er den Segen zurückhalten. Ja. Irret euch nicht, sagt Paulus zu uns. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Ja, und so weiter. Dazu möge man 1. Mose 26, 4 lesen, Jesaja 48, 18 und 19, Galater 6, 7 und 8. Dazu werden wir dann im nächsten Abschnitt noch einiges mehr hören. Schließlich sechstens, die Wirkung eines gegebenen Segens oder einer Verheißung kann daher mindestens vorübergehend durch den Unglauben und durch den Ungehorsam ihrer Träger aufgehalten werden. Beispiel Israels 40-jährige Wüstenwanderung, um des Unglaubens willen als die Kundschafter zurückkehren. Denn die 40 Jahre war die Frucht ihres Unglaubens. Wer das nachlesen möchte, 4. Mose 13, 5. Mose 1, 3 und 22, die Erfüllung dieser Sache, und dann Kapitel 2, 14 und 15. Nur Josua und Kaleb haben von denen, die aus Ägypten damals ausgezogen waren, von 20 Jahren und darüber die Wüstenwanderung überlebt und damit auch das verheißene Land gesehen. Siebtens, wann und wie sich ein Segen oder eine Verheißung Gottes erfüllt, hängt auch davon ab, ob der Herr gleich oder später gewisse Bedingungen dazwischen schiebt. Auch das kommt vor, dass Gott Aussagen macht und später bestimmte Dinge einschiebt, ja, die mit der Erfüllung dieser Verheißung zu tun haben. Beachten wir das nicht, dann kommen wir unweigerlich zu Fehlinterpretationen der Heilsgeschichte. Achtens, der Unglaube der Segensträger wird allerdings die Verheißungen Gottes auf keinen Fall aufheben. Denn die Verheißungen und die Gnadengaben und Berufungen Gottes sind unbereubar. Wir lesen das etwa in Römer 3, Vers 3 oder in Römer 11, 29. Neuntens, die Mehrungsverheißungen an die Väter, dass Israel wie der Sand am Ufer des Meeres und wie die Sterne am Himmel an Menge werden wird, hat er auch eingelöst. Wir wollen das nicht mehr nachlesen, aber die Stellen möchte ich sagen, dass die Erfüllung dieser Verheißungen finden wir in 5. Mose 1, Vers 10, in Kapitel 10, 22 und dann schließlich unter Salomo in 1. Könige 4, Vers 20. Dort wird jedes Mal gesagt, dass Israel wie die Sterne am Himmel an Menge nun geworden seien. Also als Einlösung, selbst in der Wüste war das schon so, nach 5. Mose 1, Vers 10. Zehntens, Gott hat Israel aus Liebe erwählt. Es ist das Volk seines Losteils oder sein Eigentum. Das lesen wir etwa in 5. Mose 7, 6 bis 8. Und sein Bund mit ihm ist ein Ehebund. Und zwar der Bund mit dem ganzen Volk, allen 12 Stämmen, ist ein Ehebund und damit ist er unauflöslich. Jeremia 2, Vers 2, Kapitel 3 und dann schließlich Kapitel 31, 31 folgende bestätigen uns das. Und wir verstehen spätestens, wenn wir an die Stellen kommen, warum Gott die Ehe für unauflöslich erklärt hat. Weil er genau diese Verheißung später auf sein Volk und auf seine Beziehung mit seinem Volk anwendet. Und weil er sie durch Gericht so behandelt, als hätte man den Eindruck, Gott hätte sein Volk völlig verlassen. Das wir dann im Einzelnen noch sehen. Elftens, Israel ist eine heilige Nation, von Priestern an alle Nationen bestimmt. 2. Mose 19, Vers 6 steht das und dann schließlich in Matthäus 28, 18 bis 20 dieser vielgerühmte Missionsbefehl, den die Nationen für sich vereinnahmt haben. Ja, der ist eigentlich genau genommen die Erfüllung der Bestimmung Israels. Ja. Das sind eben jetzt diese 12 Punkte gewesen. Und ihr verzeiht mir, dass ich jetzt das so schnell vorneweg gemacht habe. Ja, das muss einfach sein, sonst kommen wir nicht durch. Nun, der erste Punkt, der neue Punkt, ist dann in der Zählung der achte Punkt in unserem Gesamtzusammenhang. Verheißung von Segen, Fluch und völliger Wiederherstellung ganz Israels. Der Gott Israels lässt seinem Volk durch Mose alles im Voraus verkündigen, was er abhängig von ihrem Verhalten ihm gegenüber künftig auf sie kommen lassen wird. Er tut das nach seinem erklärten einfachen Prinzip, das wir unter anderem in 5. Mose 30 finden. Jedes Kind kann das verstehen. Er lässt sein Volk nicht im Unklaren. Niemand kann dann also später sagen, das haben wir nicht gewusst, indem der Gott Israel all das bisher im 5. Buch Mose verkündete zusammenfasst, sagt er in 5. Mose 30, 19 bis 21. Das möchte ich jetzt lesen. Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben. Hätten sie es wählen können? Keine Frage, ja. Gott macht, er erzählt keinen Unsinn, ja. Sondern das, was geht, das sagt er auch. Und das, was nicht geht, sagt er auch. Wähle das Leben, auf das du lebst, du und dein Same, indem du Jehova, deinen Gott, liebest und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben. Also nicht die Erfüllung des Gesetzes ist das Leben, sondern auf seine Stimme zu hören ist das Leben. Ganz wichtig, dass wir uns das klar machen. Denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage, dass du in dem Lande wohnest, welches Jehova deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben. Und Mose ging hin und redete diese Worte zu dem ganzen Israel. Der Gott, der alles vor Grundlegung des Kosmos in seine Pläne aufgenommen hat, kann es auch im Voraus verkündigen. Und das macht er. Stellen dazu wären noch Jesaja 46, 8 bis 13, 48, 1 bis 11, Amos 3, 1 bis 8 und Psalm 25, 14. So geschah es, dass er im Lauf der Wüstenwanderung seinem Volk beides vorgelegt hat, den Segen, wenn sie in seinen Ordnungen wandeln werden, und den Fluch, wenn nicht. Und darüber hinaus hat er auch erstens die sichere, völlige Wiederherstellung und innere Verwandlung ihrer Herzen, zweitens die Rückkehr ganz Israels aller 12 Stämme eingeschlossen nach dem Fluchgericht durch Mose, ihren großen Propheten, zuvor verkündigt. Schließlich hat er drittens unmissverständlich bezeugt, dass er nach Israels nationaler und geistlicher Wiedergeburt am Ende der Tage durch sie die Nationen zurechtbringen wird. Matthäus 28, ja, wieder an der Stelle genannt. Weil der Gott Israels einmal sein Volk zum Segen setzen wird, muss er in Gerechtigkeit mit ihnen verfahren. Er darf ihnen nichts durchgehen lassen, sonst würde er seinem Wesen unglaubwürdig werden. Ja, er würde seinen Namen selber entweihen. Amos, Zeitgenosse Michas, Hoseas und Jesajas lässt er deshalb sagen, Amos 3, 1 und 2. Man beachte bitte jedes Wort, das hier steht. Höre dieses Wort, das Jehova über euch redet, ihr Kinder Israel, über das ganze Geschlecht, welches ich aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe. Nicht ein Schwanz kann behaupten, er würde da nicht dazugehören vom Volk Israel. Ja? Indem er spricht, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Und wir verstehen jetzt, diese Woche ist schon Bruder Czerwinski mal erwähnt worden, der gesagt haben soll, manchmal wünschte er, dass er kein Erwählter sei. Ja, weil eben Gott auch manchmal mit uns, seinen Erwählten, eben harte Dinge durchziehen muss in unserem Leben. Besonders dann, wenn wir Unglaube üben, wenn wir nicht warten können. Jeremia darf dann diesen Gedanken in einem kostbaren und gewaltigen Wort zum Vollmaß bringen, indem er sagt, und jetzt lese ich die eingangs gelesenen Worte noch einmal: Wenn du umkehrst, Israel, spricht Jehova, zu mir umkehrst, und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht hinwegtust und nicht mehr umherschweifst, sondern schwörst, so wahr Jehova lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, so werden die Nationen sich in ihm segnen und sich seiner rühmen. Das ist das Programm Gottes. Eigentlich könnten wir jetzt schon aufhören, ja, denn es ist im Prinzip alles gesagt, was Gott mit seinem Volk macht. Aber wir müssen das noch detaillieren. Deshalb gibt es jetzt einen ersten Unterpunkt, 8.1. Erfüllung von Segen und Verheißung bindet Gott an den Gehorsam des Volkes. In diesem Unterabschnitt betrachten wir einige der an Bedingungen geknüpften Segen und Verheißungen. Im nächsten Abschnitt dann, was als Gericht bei Ungehorsam des Volkes alles geschehen wird. Das müssen wir dann noch etwas detaillieren. Zum ersten Mal in großem Umfang finden wir bedingte Verheißungen in 3. Mose 26 und dann im 5. Buch Mose an mehreren Stellen. Sehr ausführlich dann in den Schlusskapiteln 28 bis 34. Was dort steht, ist programmatisch für die ganze Geschichte Gottes mit seinem 12-stämmigen Volk bis hin zum Ziel. Alles wird dort in den Grundlinien genannt. Ja, da fehlt nicht eines. Die späteren Propheten haben vom Inhalt her nichts wesentlich Neues hinzugefügt. Warum hätten sie, oder besser noch, warum hätte auch Gott das tun sollen? Denn was er einmal gesagt hat, das muss er nicht nachbessern. Das müssen wir höchstens, ja, wenn wir uns verrannt haben, dann müssen wir uns verbessern. Gott verrennt sich nie. Und deshalb muss er nichts nachbessern, was er einmal gesagt hat. Wir lesen ja in Maleachi von ihm, dass er ein Gott sei, der sich nicht ändert. Natürlich hat er da und dort durch das durch Mose prophezeite präzisiert. Er hat viele Details ergänzt und bestätigt. Er hat etwa genaue Zeitabläufe, wie wir sie im Buch Daniel finden, hinzugefügt. Aber die Grundlinien von dem, was wir dort in den späteren Propheten finden, die sind alle bereits durch Mose geoffenbart. Wie ein Fels in der Brandung stehen diese Worte. Jedes geschriebene Wort bis zum einzelnen Buchstaben herab wird unaufhaltsam und trotz aller Widerstände von Seiten der Geschöpfe sichtbarer und unsichtbarer Welt seine Erfüllung finden, erklärte Herr Jesus während seiner Erdenzeit, etwa in Matthäus 5. 3. Mose 26 ist wie ein Stenogramm der Geschichte Israels, aber geschrieben zu einer Zeit, in der sie noch etliche Jahre lang in der Wüste zugebracht haben. Weitere dieser Stenogramme Israels sind Psalm 78, Psalm 105, Psalm 106 und nicht zu vergessen die gewaltige Rede des Stephanus in Apostelgeschichte 7. Ja, das sind lauter solche Linien Gottes, die von Anfang an bis zum Ziel des jeweiligen Betrachters oder des Redenden gezogen werden und wo wir die ganze Geschichte Israel bis dahin finden. Wir lesen jetzt aus 3. Mose 26 kleine Ausschnitte nur aus Zeitgründen, wobei der Gedankengang bis Vers 13 geht. 1 bis 4 möchte ich lesen. 3. Mose 26, 1 bis 4. Ihr sollt euch keine Götzen machen und sollt euch kein geschnitztes Bild und keine Bildsäule aufrichten. Und keinen Stein mit Bildwerk sollt ihr in eurem Land setzen, um euch davor niederzubeugen. Warum? Denn ich bin Jehova. Was ist das für eine Begründung? Ja, das ist doch herrlich. Ja, Gott sagt einfach, weil ich Gott bin, deshalb lasst ihr diesen Blödsinn einfach bleiben, weil das führt immer in Abwege. Ja. Wie lange ist die eherne Schlange verehrt worden in Israel als Götze? Kann uns das jemand sagen? Ihr werdet staunen. Bis in die Tage Josias. Denn der Josia war derjenige, der diese Schlange zerstört hat. Und da heißt es irgendwo in 2. Chronika, in den 30er Kapiteln, dass Israel ihnen geräuchert habe bis auf jenen Tag. Das könnt ihr euch mal vorstellen. Und in der Wüste war das Ding mal aufgestellt worden, um den Christus darzustellen, ja, der vom Gift der Schlange erlöst. Das war der Hintergrund. Und Israel hat daraus ein Götzenbild gemacht.
Wie viele Jahre?
Das sind über 400. Der Tempel wurde im 480. Jahre des Auszugs eingeweiht. Ja, das weiß ich. Also, und dann ging die ganze Königsherrschaft noch einmal runde 200-300 Jahre weiter. Und dann war es aus. Und bis dahin, bis in die Tage Josias, als er anfing, das Land zu befreien vom Götzendienst, da wurde unter anderem die Schlange zerstört, die beiden Kälber, die der Jerobeam gebaut hatte und so weiter. Da kommen wir noch dran. Wir haben hier in 3. Mose 26 also eine bedingte Verheißung. Der Herr nennt insgesamt 17 Segnungen. In diesen Versen, bis Vers 13, 17 Segnungen in 13 Versen. Und die größten Verheißungen, die stehen in Vers 11 und 12, die möchte ich auch lesen, denn die sind so gewaltig. Und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele, hat Gott eine Seele? Meine Seele wird euch nicht verabscheuen und ich werde in eurer Mitte wandeln und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Was ist das für eine Verheißung? Da war das Land noch in weiter Ferne für Israel. Hier haben wir eine bedingungslose Verheißung an dieser Stelle. Gott sagt, nicht wenn ihr, dann ich, sondern hier sagt er ganz klar, ich werde. Ich werde in eurer Mitte wandeln, deutet bereits auf die persönliche Gegenwart des Gottes Israels in ihrer Mitte hin, so wie Jehova bereits im Garten Gottes bei Adam und Eva zu wandeln pflegte, solange sie noch nicht in die Sünde gefallen waren. Welch ein gewaltiges Wort. Und genau das hat Petrus in seiner Rede in Apostelgeschichte 3 angesprochen. Was hat er dort gesagt? Tut Buße und bekehret euch, damit Gott euch den zuvor verordneten Messias Jesus sende. So steht es dort geschrieben. Das wäre im Prinzip die Erfüllung dieser Verheißung gewesen. Ja. Denn er kam ja vorher, um Israel zu erlösen. Aber als König kam er nachher. Nur noch drauf in unserem dritten Thema zur Aufrichtung des Königreichs der Himmel. Man darf dieses Wort hier nicht durch das erste Kommen des Christus voll erfüllt sehen. Denn Jesus bekennt ja gerade, dass des Menschen so nicht hat, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und er sagt weiter, und es heißt weiter von ihm in Johannes 1, dass er in das Seine kam und sie ihn nicht aufnahmen. Ja? Also das heißt, sein erstes Kommen war nicht die Erfüllung, dass er in ihrer Mitte wohnen werde, ja? Sondern das kommt danach. Auch das Zelt und später der Tempel waren nur eine Schattendarstellung von dem, was hier geschrieben steht. Ja? Denn Gott sagt dem David ganz klar, ich brauche keinen Tempel. Ich bestimme, wo ich meines Namens gedenken lassen möchte. Und es ist zwar schön, dass du ein Haus für mich bauen willst, aber ich brauche das nicht. Und sowohl der Stephanus als später Paulus sagen beide, Jehova wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Das sind lauter solche Dinge, da darf ich jetzt nicht stehen bleiben, sonst verrenne ich mich, ja, in Details. Entscheidend ist an der Segnung dieser vier Verse die Bedingung zu ihrer Durchführung. Vers 3, wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote beobachtet und sie tut, so werde ich. Aber das Letzte war, wie gesagt, eben keine bedingte Verheißung. Vers 14 nun zeigt, was im Fall ihres Ungehorsams geschehen wird. Der Herr verstärkt in 5 Abschnitten stufenweise das Gericht. Bitte lest euch mal dieses gewaltige und doch ja, jammerwürdige Kapitel, ja, was, wenn man das Gericht auf sich wirken lässt, das tut einem in der Seele weh. Ja. Lest es aber durch, das ist sehr wichtig, denn in Vers 16, 18, 21 und 27 sind jeweils Einschnitte, wo Gott ihnen praktisch wieder die Möglichkeit gibt zur Umkehr. Ja? Er sagt dann, wenn ihr nicht, dann kommt das und das. Und wenn ihr dann immer noch nicht, dann kommt das nächste Gericht. Also insgesamt eben diese 4 Einschnitte. Gott verhängt also hier, und da tritt uns weiter ein universales Prinzip Gottes zutage, Gott verhängt Gericht zum Zweck der Umkehr derer, die in das Gericht hineinkommen. Aus keinem anderen Grund verhängt Gott Gericht, nur zu diesem Zweck zur Umkehr. Es soll den Ungehorsam brechen, zur Umkehr bereit machen. Warum? Lassen wir Gott an einer der vielen Stellen antworten. Hesekiel 18, Vers 23 sagt er, habe ich irgendwie Gefallen an dem Tode des Gesetzlosen, spricht Jehova, nicht viel mehr daran, dass er von seinen Wegen umkehre und lebe? Die ganze Begründung. Ja. Und wenn wir in Apostelgeschichte 17 hineingehen würden, da sagt Paulus, Gott habe aus einem Blute, aus Adam, die ganze Menschheit gemacht. Er hat die Nationen eingeteilt, ihre Wohnung bestimmt, die Grenzen und so weiter. Und die Begründung in Vers 34 heißt, damit sie Gott suchen. Das heißt, alle Aktionen, die Gott in diesem Kosmos veranstaltet, die sind ganz einfach zu dem Zweck, dass seine Geschöpfe ihn suchen. Und wenn sie das nicht tun, dann bringt er Gericht, um sie zum Suchen hinzuführen, zur Umkehr, zum Umdenken. Das ist unser Gott. In 5. Mose 4, Vers 39 und 40, da heißt es, so erkenne den heute und nimm zu Herzen, dass Jehova, der Gott im Himmel, der Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner sonst. Und beobachte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Erstens, damit es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehe und du zweitens, damit du deine Tage verlängerst in dem Land, welches Jehova, dein Gott, dir für immer gibt. Das Wohlergehen des Volkes im Land ist von dem Beobachten der Satzungen und Gebote abhängig. Das Land aber hat ihnen Gott für immer bedingungslos gegeben. Auch sowas, ja. Das Bleiben im Land hängt von ihrem Verhalten ab. Fruchtbarkeit, ja, und so weiter. Aber das Land selber, das Land Jehovas, hat er ihnen für immer gegeben. So steht es da. Wer es anders glauben will, der darf das machen, muss halt die Konsequenzen tragen. Ja? Wir lesen einmal aus 5. Mose 19, da geht es dort um die Einrichtung der Zufluchtsstätte, das hat auch Gott schon längst vorher geregelt. Die Zufluchtsstätte waren Orte, wo Totschläger hinkommen konnten, um dem Bluträcher zunächst einmal zu entkommen, bis ein Gericht entschieden hatte, ob das nun Totschlag oder Mord war. In dem Zusammenhang lernen wir aus Israels Geschichte Folgendes. Und wenn Jehova, dein Gott, deine Grenzen erweitert, so wie er deinen Vätern geschworen hat und dir das ganze Land gibt, welches er deinen Vätern zu geben verheißen, Wenn du darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute gebiete, indem du Jehova, deinen Gott, liebst und auf seinen Wegen wandelst alle Tage, so sollst du dir zu diesen dreien noch drei Städte hinzufügen. Das heißt, Gott wird das Land an Israel nicht auf einmal geben, sondern in Phasen. Und wenn das Land dann vergrößert wird, dann braucht es neue Zufluchtsstädte. Und hier haben wir auch den Grund, warum Israel eigentlich das ganze Land, das ihm in 1. Mose 15 zugesprochen ist, dem Abraham dort verheißen, hat es nie besessen. Selbst unter Salomo hat zwar der Salomo über viele Völker geherrscht, deren Land einmal zu Israels Besitz gehört, aber es war eben nur eine Herrschaft und nicht ein Landbesitz. Das sind Dinge, die muss man einfach berücksichtigen. 1. Könige 4 hatten wir ja schon erwähnt. Salomo hatte nur die Herrschaft bis zum Euphrat, ja? Aber er hat das Land nicht besessen dort, sondern die ganzen Könige des Ostens waren tributpflichtig. Ja? Und die sind nachher alle wieder abgefallen, ja? Im Laufe der Geschichte. Schon bei Jerobeam fing das an. 5. Mose 28, Vers 1 steht: Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird Jehova, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, gehorchst. Und im 13. Vers steht dann noch: Und Jehova wird dich zum Haupt machen, nicht zum Schwanz. Und du wirst immer höher heraufkommen und nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten Jehovas, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute zu beobachten und zu tun gebiete. Voll erfüllt sich die Wirkung an die Nationen dann, wenn Israel als Ganzes wieder durch ihren Messias zurechtgebracht sein wird, vorher nicht. Ja, aber wir sehen, was sich hat Israel entgehen lassen in seiner Geschichte durch Ungehorsam, durch Unglaube. Das ist eigentlich bitter. Nun, der nächste Punkt wäre die Zerstreuung unter alle Nationen als Frucht des Ungehorsams. Der zweite Unterabschnitt 8.2. Auch zu diesem Thema müssen wir wieder zu 3. Mose 26 gehen. Und ich möchte allerdings da nur ganz wenig lesen, der Zeit halber. In Vers 33 in 3. Mose 26 steht geschrieben: Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her, und euer Land wird eine Wüste sein, und eure Städte eine Öde. Dann wird das Land seine Sabbate genießen oder abtragen, alle die Tage seiner Verwüstung, während ihr im Lande eurer Feinde seid. Dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen. Alle die Tage seiner Verwüstung wird es ruhen, die es nicht geruht hat in euren Sabbaten. In Vers 38 und 39 lesen wir: Und ihr werdet umkommen unter den Nationen, und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Und die übrig gebliebenen von euch werden in den Ländern eurer Feinde hinschwinden, in ihrer Ungerechtigkeit und auch in den Ungerechtigkeiten ihrer Väter mit ihnen hinschwinden. Die Kernaussage ist, dass Israel in der Zerstreuung zahlenmäßig dezimiert wird. So möchte ich es einfach mal sagen. Der Text für 3. Mose 26, 38 und 39 war das. Entschuldigung, 33 zuerst und dann 38, 39. Und das Gleiche finden wir auch in Vers 43 in diesem Kapitel. In 5. Mose 4, Vers 25 bis 28 steht geschrieben: Wenn du Kinder und Kindeskinder zeugen wirst und ihr eingelebt seid im Land und ihr euch verderbet und euch ein geschnitztes Bild machet, ein Gleichnis von irgendetwas und tut, was böse ist in meinen Augen, Jehovas, deines Gottes, ihn zu reizen, so nehme ich heute den Himmel und die Erde zu zeugen gegen euch, dass ihr gewisslich schnell aus dem Lande umkommen werdet, wohin ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet eure Tage nicht verlängern, sondern werdet gänzlich vertilgt werden. Und Jehova wird euch unter die Völker zerstreuen, und ihr werdet übrig bleiben, ein zählbares Häuflein oder eine zählbare Mannschaft unter den Nationen, wohin Jehova euch führen wird. Und ihr werdet daselbst Göttern dienen, dem Werke von Menschenhänden, Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören und nicht essen und nicht riechen. Also sehen wir klar, was mit Israel passieren wird. Und wenn wir die Geschichte Israels in der Schrift verfolgen, dann stellen wir fest, dass es genau alles eingetroffen ist später. Ja. Weiter gehen wir zu 5. Mose 28. Dort ist es ähnlich wie in 3. Mose 26. Und wir finden ein dreimaliges "Wenn du gehorchst", ja, Vers 1, 9 und 13. Und dann in Vers 15 heißt es dann: "Wenn du der Stimme deines Gottes nicht gehorchst." Und wir finden dann in dem Kapitel ähnliche Aussagen wie in 3. Mose 26. In Vers 45 zum Beispiel lesen wir da: "Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich treffen, bis du vertilgt wirst, weil du der Stimme Jehovas, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Satzungen zu beobachten, wie er dir geboten hat." Und jetzt das bekanntere Wort, beziehungsweise wir müssen jetzt in Vers 46 noch lesen. Dort steht nämlich genau, wann das Gericht aufhört. Das Gericht wird ja nicht für immer sein, sondern das hört auf. Und da steht in Vers 46: "Und sie werden, eben diese Gerichte, dir werden zum Zeichen und zum Wunder sein an dir und an deinem Samen." Und jetzt heißt es richtigerweise: "bis zum Äon" oder "bis zu dem Äon". Und das, was ist der Äon? Das ist das Tausendjahrreich. Das heißt, das Gericht läuft bis zum Äon, bis zum Tausendjahrreich. Dann hört Gericht über Israel auf. Vorher nicht. Es ist zeitlich begrenzt auf den gegenwärtigen Äon und es ist wahrhaftig lange genug. Und wir dürfen uns nicht von irgendwelchen Leuten vormachen lassen, dieses Gericht habe sich wenigstens teilweise bereits geändert. Das stimmt einfach nicht. Ja, das stimmt nicht, sondern da steht es ganz anders. In 5. Mose 28, und damit möchte ich jetzt eigentlich den Abschnitt hier abschließen. Da heißt es in Vers 62 bis 65, 5. Mose 28: "Und ihr werdet übrig bleiben als ein geringes Häuflein, anstatt dass ihr waret wie die Sterne des Himmels an Menge." Also steht hier noch einmal der Beweis, dass Israel die Zahl der Sterne des Himmels erreichen wird. Ja? Im Laufe ihrer Geschichte. Weil sie aber ungehorsam sind, wird Gott sie dezimieren. Sie werden nicht mehr so groß sein, wie eben die Sterne des Himmels an Menge aussagen. "Und es wird geschehen", Vers 63, "so wie Jehova sich über euch freute, euch wohlzutun und euch zu mehren, so wird Jehova sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und Jehova wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast. Du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten. Und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Spricht man nicht, ja, von dem unruhigen Volk Israel, ja, von dem irrenden Juden. Ja, das sind lauter solche Begriffe, die hierher kommen von diesen Verheißungen. Und Jehova wird dir da selbst, also unter den Nationen, ein zitterndes Herz geben, Erlöschen der Augen und Verschmachten der Seele. Es wird also Israel eher so dezimiert, dass man das Gefühl hat, die gibt es ja gar nicht mehr oder ein Teil von ihnen sei jetzt nun untergegangen. Aber dazu hat Gott einen dicken Riegel vorgeschoben, denn wir lesen in 3. Mose 26, Vers 44. Die Stelle, die möchte ich euch eigentlich, entschuldigt, wenn ich das so sage, in die Seele brennen heute Abend. Ja? Denn da heißt's: aber selbst auch dann, wenn sie im Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verachten oder nicht verwerfen und sie nicht verabscheuen, ihnen den Garaus zu machen, meinen Bund mit ihnen zu brechen. Und es war, bitteschön, der Ehebund. Ja? Meinen Bund mit ihnen zu brechen, Begründung, denn ich bin Jehova. Frage: Gibt es also 10 verlorene Stämme? Nein, ganz einfach nein. Hier steht's. Gibt's nicht. Gott hat immer, immer von allen 12 Stämmen welche übrig gelassen. Da steht's. Ja? Und wer das anders glaubt und lehrt, der tut es auf eigene Verantwortung. Ja? Und wer die dann für irgendwelche Dinge zuordnet, der macht es auch auf eigene Verantwortung. Wir werden sehen, dass das dann später auch so in Erfüllung gegangen ist. In Amos 5,15 lesen wir noch den wunderbaren Vers: Hasset das Böse, liebe das Gute und richte das Recht auf im Tore. Vielleicht wird Jehova, der Gott der Heerscharen, dem Überrest Josefs gnädig sein. Und für was steht der Überrest Josefs? Für das Nordreich. Ja? Josef oder Ephraim ist die Bezeichnung der 10 Stämme als summarischer Begriff, während sie in der Abspaltung von Juda leben, beziehungsweise während sie unter den Völkern zerstreut sind. Da nennt sie die Schrift Josef oder Ephraim. Ja? Aber wir wissen aus der anderen Stelle in 3. Mose 26, dass immer welche übrig bleiben werden. Ja, das ist sehr eindeutig. Und nun möchte ich an der Stelle unterbrechen und wir singen jetzt ein Lied, und zwar 697, die Verse 1, 3 und 5. Und dann machen wir bitte Türen und Fenster. Unser dritter Unterpunkt lautet: Israel, ein Fluch für die Nationen. Diesen Punkt behandeln wir nur kurz, aber wir müssen ihn gesondert betrachten. Die Wirkung der Zerstreuung aller 12 Stämme Israels unter alle Nationen beschreibt uns 5. Mose 28, 36 und 37. Jehova wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst. Man staune über diese Worte hier. Ja? Jehova wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern, wohin Jehova dich wegtreiben wird. Nach diesem Wort werden die 12 Stämme in der Zerstreuung unter all den Nationen Entsetzen und Spott auslösen. Das heißt, sie werden einen negativen Einfluss haben unter den Nationen, auch haben sie dort den Namen Jehovas unter den Nationen entweiht. Man darf hierzu nur einmal die Kapitel Hesekiel 34 bis 36 lesen. Dort kommt als Hauptvorwurf vor, dass Israel den Namen Jehovas unter den Nationen entweiht hat. Im Propheten Jeremia, kurz bevor das Gericht durch Nebukadnezar endgültig über Juda hereinbricht, lesen wir von zweierlei Körben Feigen. Gute, die aus Juda über Joachim bereits weggeführten, und schlechte, die in Juda und Jerusalem noch übrigen Israeliten, welche Joachim und dann Zedekia König zum König hatten. In Jeremia 24, 8 bis 10, dort steht geschrieben: Und wie die schlechten Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können, ja, so spricht Jehova, also werde ich Zedekia, den König von Juda, machen und seine Fürsten und den Überrest von Jerusalem, die in diesem Lande übriggebliebenen und die im Lande Ägypten wohnenden, dort waren welche hingezogen. Und ich werde sie zur Misshandlung und zum Unglück hingeben, allen Königreichen der Erde, zum Hohn und zum Sprichwort, zur Spottrede und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie vertreiben werde. Ja, das muss man sich mal vorstellen, das ist furchtbar, was da Gott seinem Volk zumutet. Und im Anfang der Regierung Joachims, also etwas früher als das Wort, das wir eben lasen, da steht in Jeremia 26, 4 bis 6, und spricht zu ihnen, so spricht Jehova, wenn ihr nicht auf mich höret, dass ihr in meinem Gesetz wandelt, welches ich euch vorgelegt habe. Also wieder ein Aufruf zur Umkehr hier, gell? Muss man sich vergegenwärtigen. Dass ihr auf die Worte meiner Knechte der Propheten höret, die ich zu euch sende, frühe mich aufmachend und sendend. Aber ihr habt nicht gehört. So will ich dieses Haus wie Silo machen und diese Stadt werde ich zum Fluch machen allen Nationen der Erde. Sehen wir davon heute was? Ich denke schon. Nur wer blind sein möchte, sieht es nicht. In Sacharja 8, Vers 13 steht dann schließlich: Und es wird geschehen, gleich wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärket eure Hände. So wird es sein, aber so wie das Neue, so war das Alte und so ist es noch. Nicht nur Juda ist ein Fluch unter den Nationen, sondern alle 12 Stämme sind ein Fluch.
Bis heute
unter den Nationen. Wenn wir diesen Vers konsequent zu Ende denken, ja, dann steht genau das so geschrieben. Solange nicht beide Häuser Israel gerettet sind, bleiben beide ein Fluch. Wenn die Stämme des Nordreichs auch ein Fluch sind, dann müssen sie auch bis zu ihrer Errettung vorhanden sein. Und zwar nicht nur in assimilierter Form, sondern als realer Überrest des Nordreichs, zerstreut unter die Nationen. Das ist doch logisch, ja? Schriftlogik. Keiner der 12 Stämme ist untergegangen. Sacharja 8, Vers 13 bleibt auch durch ein Vorhandensein von Teilen des Volkes im Land der Verheißungen zu irgendeiner Zeit der Geschichte uneingeschränkt gültig. Ja, das ist auch wichtig, ja, weil manche Leute behaupten ja, ein Teil Israel sei ja zurückgekehrt und jetzt sei der Fluch weggenommen. Ja, das ist alles Unsinn. Das steht nicht in der Schrift so, ja, sondern Sacharja 8 sagt ganz klar die Marschrichtung. Ja. Erst wenn alle zurechtgekommen sind, und schließlich sagt uns Paulus ja in Römer 11 auch, ja, erst dann, wenn Israel zurechtkommt, dann kommt die Herrlichkeit Israels auf die Nationen und nicht vorher. Und vorher ist eben Fluch da. Leider ist es so. Hören wir noch einen Kommentar aus Hesekiel 6, 8 bis 10. Doch ich will einen Überrest lassen, indem ihr unter den Nationen solche haben werdet, die dem Schwert entronnen sind, wenn ihr in die Länder zerstreut seid. Und von euren Entronnenen werden meiner gedenken unter den Nationen, wohin sie gefangen weggeführt sind, wenn ich mir ihr hurerisches Herz, das von mir abgewichen ist, und ihre Augen, die ihren Götzen nachhurten, zerschlagen haben werde. Und sie werden an sich selbst Ekel empfinden wegen der Übeltaten, die sie begangen haben nach allen ihren Gräueln. Und sie werden wissen, dass ich Jehova bin. Nicht umsonst habe ich geredet, dass ich ihnen dieses Übel tun werde. Ja. Also da sieht man es auch. Alle Stämme werden in diese Buße hineinkommen. Ja. Und wenn wir an Sacharja 12 denken, dann ist uns das klar. Schließlich der vierte Unterpunkt. Wir sind dann auch bald zu Ende. Ich möchte euch nicht zu lange strapazieren, aber das sind einfach wichtige Zusammenhänge, Geschwister. Wenn wir das nicht verinnerlichen, ja, dann kommen wir in unseren Gedanken völlig durcheinander und werden Beute von irgendwelchen Philosophien, wie uns auch heute Morgen unser Bruder Daniel gesagt hat. Johannes der Täufer möchte ich noch an der Stelle vielleicht ergänzen. Der hat nach Paulus' Aussage in Apostelgeschichte 13, Vers 24 die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt. Was ist das für ein Wort? Da ist auch wieder der Beweis, dass alle 12 Stämme damals zur Zeit Johannes des Täufers irgendwie als Überrest vorhanden waren. Sonst könnte Paulus das nicht sagen, so in dieser Form. Und das kann man nicht irgendwie prophetisch hier nehmen, sondern das war ja Geschichte, als er das damals in Antiochien zu Protokoll gab, in der Synagoge. Und der Petrus und der Jakobus, die schreiben ja schließlich an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Also sind die ja noch da. Ja, da müssen Überreste da sein. Keine Frage. Paulus ging ja auch nicht umsonst jeweils in die Synagoge, ja, bis Apostelgeschichte 28, was wir heute Morgen hörten. Die Zurechtbringung des Volkes Israels, die wäre einmal möglich gewesen, da kommen wir dann noch drauf, nach Pfingsten. Aber um Israels Unglaube und Herzenshärtigkeit willen ist sie verschoben bis zum Ende dieses Äons. Und interessanterweise haben wir genau das im fünften Buch Mose vorher gelesen. Ja, dass das Gericht bis in den fünften Mose, ja, bis zum Ende des Äons geht. Ja, also wissen wir genau schon bei Mose Bescheid, wie die Geschichte Israels läuft. Und wir tun gut daran, dass wir uns dem Worte Gottes völlig unterwerfen. Nun, die völlige Zurechtbringung als 8.4, vierter Unterpunkt, und die Rückkehr der 12 Stämme in das Land Jehovas, all das ist bereits durch Mose prophezeit. 3. Mose 26, 40 bis 46 und 5. Mose 30 bis Vers 1 bis 10, da haben wir Worte, die an Klarheit nicht zu überbieten sind. Sie beschreiben a. die völlige Zurechtbringung des 12-stämmigen Israel, b. seine Rückführung aus allen Nationen in das Land ihrer Väter, c. die Wiedererrichtung der Theokratie des Gottes Israels gleich Messias und schließlich d. wie die Abschnitte nacheinander in der zukünftigen Geschichte folgen. Ja, also auch die Zeitabschnitte, was nacheinander geschieht, das ist alles bei Mose niedergelegt. Das haut einen um, wenn man das mal bewusst liest, ja, was dort steht. Eigentlich hätte Gott durch die Propheten fast gar nichts mehr sagen müssen, weil er hat es ja bereits dem Mose gesagt. Ja, das ist ungeheuer. Wir beschränken uns auf wenige Verse aus diesen gewaltigen Kapiteln und ich möchte es euch auch in das Herz hinein empfehlen, lest euch bitte diese ganzen Kapitel mal durch und verinnerlicht sie. In den Versen 1 bis 39 von 3. Mose 26, da haben wir Sägen über Gehorsam und Gericht. Und in den Versen 40 bis 46 beschreibt Gott die Umkehr und die Wiederherstellung seines Volkes. Und das lese ich jetzt vor. Und sie werden ihre Ungerechtigkeit bekennen. 1. Die Ungerechtigkeit ihrer Väter infolge ihrer Treulosigkeit, die sie gegen mich begangen haben. Und auch das, weil sie mir entgegengewandelt sind, auch ich ihnen entgegenwandelte und sie in das Land ihrer Feinde brachte. Denn wenn alsdann ihr unbeschnittenes Herz sich demütigt und sie dann die Strafe ihrer Ungerechtigkeit annehmen, so werde ich meines Bundes mit Jakob gedenken und auch meines Bundes mit Isaak und auch meines Bundes mit Abraham werde ich gedenken. Denn das Land wird von euch verlassen sein und es wird seine Sabbate genießen in seiner Verwüstung ohne sie, und sie selbst werden die Strafe ihrer Ungerechtigkeit annehmen. Ja, was steht da geschrieben? Das ist einfach gewaltig, das ist Evangelium pur. Darum, dass sie meine Rechte verachtet und ihre Seele meine Satzungen verabscheut hat. Aber selbst auch dann, wenn sie in dem Lande ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verachten und sie nicht verabscheuen, ihnen denn gar auszumachen, meinen Bund mit ihnen zu brechen. Denn ich bin Jehova, ihr Gott. Und ich werde ihnen meines Bundes mit den Vorfahren gedenken, die ich aus dem Lande Ägypten vor den Augen der Nationen ausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin Jehova. Noch einmal. Ja, das ist wie zweimal eine Schwurhand erhoben, ja, was hier steht. Das, und jetzt, das sagt jetzt Vers der Mose bzw. Gott dazu, Vers 46, das sind die Satzungen und die Rechte und die Gesetze, welche Jehova zwischen ihm und den Kindern Israel auf dem Berge Sinai durch Mose gegeben hat. Nicht nur die 10 Gebote, ja, sondern das hier ist das eigentliche Gesetz Jehovas. Das sind seine Ordnungen, die er mit seinem Volk durchzieht. Ja, Fluch und Segen, Gericht und Wiederannahme. Ja, das ist einfach gewaltig, anbetungswürdig. Nun in 5. Mose 30, 1 bis 10. Für mich habe ich mir das Kapitel überschrieben: Fahrplan der Wiederherstellung Israels als Theokratie. Der Abschnitt ist zugleich ein Prüfstein aller Heimkehrbewegungen, die Israel je erlebt hat in der Geschichte, bis in jüngste Zeit, ob diese etwa göttlichen Ursprungs waren oder nicht. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das so einfach behaupte. Die Aussagen Gottes sind nirgends, die Aussagen hier in 5. Mose 30 sind nirgends in der späteren Prophetie eingeschränkt oder etwa aufgehoben worden, auch nicht im Neuen Testament. Was die Propheten später verkündigen, basiert auf das hier Niedergelegte. Das sind die Grundlinien. 5. Mose 30, 1 bis 6. Und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen. Also werden sie kommen. Das ist nicht einfach könnte sein, oder, sondern sie werden. Segen und Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du erstens es zu Herzen nimmst unter allen den Nationen, wohin Jehova dein Gott dich vertrieben hat, und zweitens du umkehrst zu Jehova deinem Gott und drittens seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete. Das heißt, dass Israel an diese Stelle zurückkehren muss und wird. Zum Gesetz Jehovas. Und dann erst kommt die Erkenntnis des Messias. Ja. Denn Gott überspringt nichts in seiner Geschichte mit dem Volk. Das macht er einfach nicht. Ja. Die Pharisäer, von denen lesen wir in Lukas 7, sie machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von Johannes dem Täufer getauft wurden. War das nun nicht logisch, dass sie auch den Messias abgelehnt haben? Müssen sie sich also einmal dieser Taufe unterziehen? Natürlich, denn so ist es angeordnet. Und wenn Gott es so anordnet, dann überspringt er das nicht einfach. Bei Israel macht er das nicht. Er überspringt nicht, was er einmal angeordnet hat. Jetzt lese ich weiter, 5. Mose 30, 3. Du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, wenn sie also umkehren zu dem, was er ihnen damals geboten hat, so wird Jehova, dein Gott, viertens, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen. Und er wird fünftens dich wiederum sammeln aus den Völkern, wohin Jehova, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird Jehova, dein Gott, von dannen dich sammeln und von dannen dich holen. Und Jehova, dein Gott, wird sechstens dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben. Und du wirst es besitzen, und er wird dir wohltun und dich mehren über deine Väter hinaus. Jetzt kommt die Vollerfüllung von Menge, Sterne. Wie Vermehrung, Sterne am Himmel, ja, wie das Sand des Meeres. Jetzt erst. Siebtens, dein Herz und das Herz deiner Kinder beschneiden. Wie sagt Gott mal, zerreißet nicht eure Kleider, ja, sondern zerreißet eure Herzen, ja, indem sie umkehren. Dein Herz und das Herz deiner Kinder beschneiden, damit du Jehova, deinem Gott, liebest mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, auf dass du am Leben bleibest. Nach Vers 1 treffen also Fluch und Segen ein, wenn diese Worte über dich kommen, Segen und Fluch, die ich dir vorgelegt habe. Und nach Vers 5 mehrt Gott sie dann über ihre Väter hinaus. Dann erst gehen die Formulierungen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres in ihre Vollerfüllung. Ja? Obwohl Gott sie damals in ihrer Geschichte bereits erfüllt hatte. Wie gesagt, wenn da jemand was anders verkündigen will, der darf das ruhig machen, aber auf eigene Rechnung. Ja? Das ist dann nicht dem Worte Gottes entsprechend. Ja, ich möchte es einfach mal so hart sagen, ohne dass ich auf jemanden Steine werfen möchte. Das liegt mir nicht mehr fern als dieses, denn ich habe ja auch eine gewisse Zeit gebraucht, ja, bis ich das so erfassen durfte. Ja, das war ein Wachstumsprozess über viele Jahre. In Vers 8 lesen wir dann in 5. Mose 30, und du wirst umkehren und der Stimme Jehovas gehorchen und wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute gebiete. Was ist das für ein Wort? Ja, das ist doch gewaltig. Und da müssten wir eigentlich alle Halleluja sagen an dieser Stelle. Ja, weil Gott sagt es ja voraus. Die waren längst weit weg von dem, damals in der Wüste, das zu tun, ja, was Gott ihnen hier ins Stammbuch schreibt. In Sacharja 10, Vers 6 bis 10. Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Josef retten und werde sie wohnen lassen, denn ich habe mich ihrer erbarmt und sie werden sein, als ob ich sie nicht verstoßen hätte. Denn ich bin Jehova, ihr Gott, und werde ihnen antworten. Und Ephraim wird sein wie ein Held, und ihr Herz wird sich freuen vom Wein. Und ihre Kinder werden es sehen und sich freuen. Ihr Herz wird frohlocken in Jehova. Ich will sie herbeizischen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst. Und sie werden sich mehren, wie sie sich gemehrt haben. Und ich will sie unter den Völkern säen und in den fernen Ländern werden sie meiner gedenken. Und sie werden mit ihren Kindern leben und zurückkehren. Und ich werde sie zurückführen aus dem Lande Ägypten und sie sammeln aus Assyrien und sie in das Land Gilead, das war das Losteil Manassehs, und auf den Libanon bringen und es wird nicht Raum genug für sie gefunden werden. Also muss Gott dann das Land wirklich so groß machen, wie er es ursprünglich mal gesagt hat. Und das wird er auch tun. Gott nennt hier und wie auch später in Jesaja 11 exakte Landstriche, von woher sie zurückkehren werden. Aus Assyrien? Wo liegt denn Assyrien? Das liegt dort, wo heute der Iran zum Teil liegt und wo der Irak zum Teil liegt. Ja? Dort ist Assyrien gewesen. Also werden dort, von dort werden Israeliten zurückkehren. Jeremia 12, Vers 14 bis 15, so spricht Jehova über alle meine bösen Nachbarn, welche das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel habe erben lassen. Siehe, ich werde sie aus ihrem Lande herausreißen und das Haus Juda werde ich aus ihrer Mitte reißen. Und es soll geschehen, nachdem ich sie herausgerissen habe, werde ich mich ihrer wieder erbarmen und sie zurückbringen, einen jeden in sein Erbteil und einen jeden in sein Land. Wo sind jetzt die ganzen sogenannten israelitischen Nationen? Die gibt es gar nicht in der Schrift. Ja, die gibt es nicht, die stehen hier nicht. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht damit durcheinander bringen lassen. Sieben Punkte fasse ich zusammen, dann höre ich auf. 2 Minuten noch. Erstens, wenn Israel ungehorsam wird und anderen Göttern nachgeht, folgt Gericht und Dezimierung bis zu einem Überrest aller Stämme. Ferner, das Land wird zur Wüste, genießt seine Sabbate und die Zerstreuung unter alle Nationen der Erde wird bis zum Ende der Tage dauern. Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist, Gott wird aber auch im Gericht seinem Israel nicht den Garaus machen. 3. Mose 26, 44. Drittens, es gibt damit auch keine verlorenen 10 Stämme nach der Schrift. Viertens, Gott verhängt Gericht zum Zweck der Umkehr derer, die in das Gericht kommen. Ja, das haben wir gelernt. Fünftens, das Wohlergehen und Bleiben Israels im Land Jehovas hängt ab von ihrem Verhalten, den Ordnungen Gottes gegenüber, also von ihrem Gehorsam. Sechstens, wenn Israel umkehrt, und das werden sie ganz sicher, dann greifen und werden alle die Verheißungen Gottes voll erfüllt, die um ihres Ungehorsams willen verschoben worden sind. Ja? Alle Verheißungen, die um Israels Ungehorsam verschoben wurden, werden erfüllt werden. Steht alles da bei Mose. Siebtens, wenn Israel als ganzes 12-stämmiges Volk errettet und zurück im Land Jehovas sein wird, löst Gott selber den Fluch durch Segen ab. Amen. Vater, wir danken dir herzlich für dein Wort und wir möchten es in dieser turbulenten Zeit immer fester festhalten, uns nur allein auf dein Wort gründen und es nur allein glauben. Und niemand anders darf uns durcheinander bringen. Welch einen Gott haben wir? Und du wirst dein Volk zurechtbringen, so wie geschrieben steht. Auch wenn sie jetzt noch ein Fluch sind unter alle Nationen, auch wenn sie noch zerstreut sind, auch wenn sie noch viel Unheil anrichten in dieser Welt, auch wenn sie noch einmal den annehmen werden, der in seinem eigenen Namen kommen wird. Doch wirst du sie zurechtbringen und du wirst schaffen, dass sie ein Segen sind inmitten der Erde, ein Priestervolk für alle Nationen. Amen. Amen.
Ist mir noch ein Gedanke durch den Kopf gegangen, wenn der Fluch durch den Segen abgelöst wird, kann man dann sagen, dass das Nahostproblem gelöst ist? Das Nahostproblem gelöst ist, was jetzt die Menschen verzweifelt versuchen zu lösen und sie werden es nicht schaffen.
Vorher wird es nicht gehen.
Geht's nicht. Jetzt singen wir Das Lied 552, alle Strophen.